herzlich willkommen zur 30. Folge unseres Podcasts Endlich Montag, dem Podcast, in dem wir versuchen werden, dir näher zu bringen, was das Geheimnis gesunder und erfolgreicher Unternehmen ist. Mein Name ist Wolfgang König und wie immer begrüße ich meinen Kompagnon Marc Sommer. Hallo Marc.
Hallo Wolfgang.
Ja, heute geht es um ein Thema, das viele als notwendiges Übel empfinden, das aber enormes Potenzial bietet, die sogenannte Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen, kurz GBPsych.
Ja, richtig. Und diejenigen, die das Thema kennen, kennen das oft meistens nur als Pflichtaufgabe. Aber es gibt auch viele, die es noch gar nicht kennen oder beziehungsweise die es im Unternehmen auch noch nicht umgesetzt haben, obwohl dies ja eigentlich seit 2013 gesetzlich verpflichtend ist. Also man redet etwa, schätzt die Zahl etwa auf 50% der Betriebe, die das noch nicht eingeführt haben. Was nicht gerade für eine überbordende Motivation hinsichtlich der Umsetzung spricht.
Nein, offensichtlich nicht. Und genau über dieses Warum nur 50% wollen wir heute auch sprechen. Wobei sollte die eigentliche Frage nicht eher lauten, wie nutzen wir die GBPsych als Hebel, strategischen Hebel, um Arbeit zukunftsfähig zu gestalten, als es ja meistens wahrgenommen wird, wie erfüllen wir diese Auflagen mit so gering wie möglich, ne?
Ja, richtig, richtige Frage, so vollkommen richtig. Aber lass uns der Frage doch mal oder der Sache ein bisschen auf den Grund gehen. Also ist ja so, schon das Wort psychisch lässt ja schon viele zurückzucken. Da ist dann gleich eine große Angst vor persönlichen Themen, Diagnosen oder Konflikten. Da hat man auch manchmal, Mensch, wollen die jetzt prüfen, ob ich bekloppt bin oder so, ja?
Genau, also mit dem Begriff fällt man ja wirklich mit der Tür ins Haus. Es schreckt sofort ab, das erleben wir bei jedem Kunden. Geschäftsführungen sagen auch mit dem Begriff, bitte arbeiten wir hier nicht. Auch Betriebsräte sind da nicht sehr glücklich mit. Ich sag mal so, Psyche ist für viele Menschen, vielleicht auch leider, könnte man ja sagen, oft immer noch ein Tabuthema. Und dabei muss man eben andererseits sagen, dass die GBPsych jetzt nicht direkt mit den psychischen Problemen auf den Grund geht, sondern es geht um die Arbeitsbedingungen, die eben an einem System sind, die Menschen belasten oder aber auch stärken können. Und um die Analyse geht es und auch um die Verbesserung dieser Situation geht es. Und wer das versteht, der kann dementsprechend auch präventiv handeln und bevor auch dann vor allen Dingen es zu wirklich richtig großen Schwierigkeiten oder Problemen kommt.
Ja, die Sprache am Ende prägt Haltung. Wer von Defiziten spricht, erntet Abwehr. Wer aber eher so über gesunde Leistung und förderliche Arbeitsbedingungen redet, stoßt doch deutlich, deutlich mehr auf Offenheit.
Ja. Genau, und deswegen ist wahrscheinlich auch so, wenn man mit dieser Haltung auch schon antritt, dann geht es eigentlich eher darum, einen Pflichthaken formell zu machen und auch nicht vielleicht unbedingt um die Veränderung, die man damit anschwimmen möchte. Ne? Aber gehen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Für diejenigen unter unseren Hörerinnen und Hörern, denen jetzt der Begriff noch nicht so geläufig ist, was sind eigentlich die Ursprünge der sogenannten psychischen Gefährdungsbeurteilung und wieso, warum wurde sie überhaupt eingeführt?
Ja, eine interessante Frage. Also die psychische Gefährdungsbeurteilung hat ja ihren Ursprung im deutschen Arbeitsschutzrecht und wurde im Rahmen einer Erweiterung des Arbeitsschutzgesetzes eingeführt. Ja, die ursprüngliche Fassung stammt, ich meine, aus 1996, aber bis dahin wurde der Fokus fast ausschließlich auf physische Gefährdung gelegt. Ja. Und dann kam es halt so, dass durch zunehmende wissenschaftliche Erkenntnisse und natürlich auch allgemein gesellschaftlichen Druck Erweiterungen notwendig wurden.
Genau, und dann wurde 2013 neu organisiert, es wurde im Arbeitsschutz geändert, wir müssen jetzt nicht die ganzen Paragraphen durchgehen, aber vielleicht der wichtigste Paragraph ist Paragraph 5 Absatz 3, wo es um die psychischen Belastungen geht, dort wird es explizit erwähnt, nämlich die Beurteilung der Arbeitsbedingungen hat auch psychische Belastungen der Arbeit zu berücksichtigen. Crazy eigentlich, würde man heutzutage denken und sagen, es war schon immer so. Ja, natürlich, aber erst seit 2013 steht es im Arbeitsschutzgesetz explizit drin. Und warum wurde das gemacht, dass man es dort eingeführt hat? Nun, wir haben auch schon in anderen Folgen oft drüber gesprochen. Psychische Erkrankungen nehmen zu, nicht erst seit 2013, aber auch schon insbesondere jetzt seit vielen Jahren. Depressionen, Burnout, Angststörungen und so weiter. Das hat natürlich hohe Kosten für das Gesundheitssystem zur Folge. Für Ausfallzeiten und andere Kosten, die ja auch nachgewiesen sind, dass sie eben psychischen Belastungen zusammenhängen. Dann kommt der Druck durch die EU-Richtlinien, die also wirklich auch eine ganzheitliche Gefährdungsbeurteilung verlangen. Da kommen wir gleich nochmal vielleicht an einer anderen Stelle zu. Das ist mir auch immer persönlich sehr wichtig. Und am Ende natürlich Forderungen von, sag mal, Gewerkschaften, natürlich Betriebsräten, aber auch Wissenschaft, die gesagt haben, also psychische Belastungen, wo Arbeitsdichte, Zeitdruck, Handlungsspielräume, die irgendwie eingeschränkt sind, schlechte Führung vor allen Dingen auch, die sind gesundheitsgefährdend. Das ist mittlerweile anerkannt und natürlich in unserem Kontext auch für den Betrieb sehr schädigend, wenn man sich eben darum nicht kümmert.
Na gut, aus heutiger Sicht, wenn man das Ansteigen der Ausfälle aus diesem Betracht sowieso ganz, ganz offensichtlich. Also man kann sagen, ein sinnvoller, ein richtiger Schritt und der nun natürlich konkret für die Arbeitgeber heißt, seit 2013, seit dieser Maßnahme, ist man verpflichtet, bei der Gefährdungsbeurteilung auch die psychischen Belastungen systematisch zu untersuchen und vor allem natürlich auch entsprechende Maßnahmen abzuleiten. Und das ist eine Pflicht, die unabhängig von der Betriebsgröße gilt, also nicht irgendwie ein freiwilliges Extra, sondern das ist schlichtweg die Gesetzeslage.
Genau, und das Gesetz sagt auch, dass alle Faktoren betrachtet werden müssen. Also es geht nicht nur um kritische Bereiche, vielleicht wie Schichtarbeit oder Pflege, oder in Schulen natürlich auch schon lange, lange ein Thema, sondern es geht auch generell um alle Arbeitsbereiche, wo es um Kommunikation geht, vielleicht um Autonomie geht, um Tätigkeiten, die belastend sind, Zeitdruck, soziale Konflikte. Also überall dort, wo es, ich sag mal, miteinander geht, wo Menschen interagieren, aber auch wo bestimmte Arbeitsfaktoren auf die Psyche einwirken.
Ja, und interessant, es wird nicht genau vorgeschrieben, wie das zu machen ist. Es gibt also keine Methodenvorgabe, aber es wird sehr klar verlangt, Belastung erkennen, Maßnahmen ableiten, die Wirksamkeit prüfen und natürlich auch das Ganze ordentlich dokumentieren.
Ja, also es bleibt wirklich da an der Oberfläche. Wie du schon sagst, es ist nichts vorgeschrieben. Das ist Chance und Risiko zugleich. Wir müssen im Nachhinein sagen, es war vielleicht nicht der beste Weg, denn auch das ist sicherlich ein Grund, warum wir erst bei 50% liegen, die Gefährdungsbeurteilung auch wirklich vollumfassend erledigen. Weil es einfach nicht so klar ist, ne? Und jetzt stellt man sich irgendwie die Frage, wenn man das weiter so macht, wie man es bisher tut, dann wird sich auch wahrscheinlich die Herangehensweise oder die Haltung auch nicht groß ändern. Wenn ich irgendwie das nur zur Erfüllung des Gesetzes mache und in irgendwelche Ordner, ich sag mal, in den Aktenordner dann irgendwie ins Regal stelle und dann ist das erledigt, aber ich handle damit nicht, ich mache damit nichts. Und deswegen stellt sich ja irgendwie heute die Frage, okay, wir haben das jetzt 12 Jahre so gemacht, innovative Unternehmen auch vorher schon natürlich diese Themen behandelt, aber irgendwie ist das ein starres System, man kommt nicht richtig ran, man weiß nicht, wie man es angehen soll, und also stellt sich die Frage, wie es anders gehen könnte. Also wir können es ja immer so weitermachen, aber es ist ja irgendwie nicht das Richtige so im Moment. Und deswegen würde ich einen ganz wichtigen Punkt, wir hatten ihn vorhin angesprochen, an der Stelle jetzt mal nochmal sagen, denn eine Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung, Klammer auf, gruseliger Begriff, den sich jemand ausgedacht hat, Klammer zu, also der steht ja nirgendwo so, jetzt mal völlig losgelöst von anderen Beurteilungen umzusetzen, steht nirgendwo. Das schreibt niemand vor, das schreibt auch das Gesetz nicht vor. Und man muss dazu sagen, es entspreche auch nicht der Realität, denn mentale Belastungen kommen meist aus derselben Arbeitsumgebung, die auch physische, ergonomische oder andere Faktoren dann eben belastet. Und ich sag's mal so, also mit einem Beispiel, der Umgang mit Biogefahrstoffen zum Beispiel, ja, der eine große Gefährdung ist in bestimmten Produktionsbereichen und so weiter, der kann eben nicht nur Gefährdung für die Atemsysteme oder für jetzt, ich sag mal, Vergiftungen nach sich ziehen, sondern zum Beispiel auch Ängste. Und
Also plädierst dafür, das nicht isoliert zu betrachten, ne?
Das ist exakt der Punkt, dass wir Wechselwirkungen nicht nur zwischen physischen, mentalen, ergonomischen, Biogefahrstoffen und so weiter. Es gibt so viele verschiedene Gefährdungen, dass man es das in eine Gefährdungsbeurteilung auch bringt, um dann auch die Zusammenhänge überhaupt zu erkennen. Das ist ja im Prinzip nur logisch. Und da ist mir ein Satz, ein Zitat ist mir da, seit ich ich sag mal, die Ausbildung vor vielen Jahren gemacht habe zur Fachkraft für Arbeitssicherheit, da ist mir ein Satz, hat sich eingeprägt bei mir, der kam von von einem Professor, der auch bei der Bayer AG den Arbeitsschutz verantwortet hat, der hat gesagt, es kann nur eine geben. Und so sollte das aus meiner Sicht sein. Da muss man hinkommen. Und das gelingt natürlich vor allen Dingen dann, wenn man die verschiedenen Zusammenhänge auch überhaupt einmal gemeinsam erhebt und dann auch dementsprechend Maßnahmen ableitet, die dann, wie gesagt, für viele verschiedene Belastungsfaktoren gleichzeitig wirken. Das ist die Realität. Ne? Und da müssen wir, glaube ich, hinkommen, dass wir an der Realität ansetzen der Unternehmen.
Ja, und der Blickwinkel vor allen Dingen sozusagen nicht nur versuchen, Risiken zu erkennen, sondern natürlich auch Ressourcen. Denn darum geht es ja am Ende. Gute Führung, funktionierende Teams, klare Kommunikation, auch das stärkt ja auch grundsätzlich dann das Positive im Unternehmen.
Ja, und wenn wir zur Methodik nochmal kommen, genau, das ist genau der richtige Punkt, die Ressourcen zu beurteilen, die Risiken zu beurteilen, das übernehmen häufig Experten, die, ich sag's mal so, vielleicht gar nicht so sehr Experte sind manchmal in dem Bereich. Hier ist es also wichtig, vielleicht auch externe Kräfte hinzuzuziehen, die dann vielleicht mit einem objektiven Blick Dinge beurteilen. Denn das ist ein ganz entscheidender Faktor. Wir schauen uns häufig die Räumlichkeiten an, die Arbeitssysteme, wie man so schön sagt, und stellt dann Vermutungen an, weil man sagt, naja, wir haben hier dieses und jene Situation, wir haben hier die Maschine, wir haben die Gefahrstoffe, wir haben dies und das. Das wird vermutlich zu Problemen der Mitarbeitern führen oder könnte, dann zieht man Studien noch heran und wenn man dann wirklich Experte ist, gelingt das auch in den meisten Fällen. Aber entscheidend ist doch wirklich hier auch herauszufinden, was ist es denn wirklich, was die Menschen dann am Ende belastet und was macht das mit den Menschen? Also entstehen, um dann bei diesem Beispiel Biogefahrstoffe zu sein, entstehen wirklich Ängste in dem Bereich. Dazu kann ich nicht einfach von außen dahergehen und sagen, ich beurteile das, sondern die besten Menschen, die das beurteilen können, sind die Mitarbeitenden selbst. Und deswegen bei der Methodik auch hier nochmal ganz klares Plädoyer dafür, die Menschen mit einzubeziehen. Und das gelingt anonym, neutral, objektiv natürlich nur über Befragung. Ja, also Mitarbeitendenbefragung, schriftliche Befragung, die standardisiert sind.
Ja, und auch nur so kann man wahrscheinlich das notwendige Vertrauen aufbauen, dass man ja durch Anonymität, Transparenz etc. auch dann gelingt. Sonst kann ein solches Verfahren ja auch seine Glaubwürdigkeit verlieren. Ja. Nun gibt es da viele Wege hin zum Ziel: Fragebögen, Interviews, Workshops, Beobachtungen, innovative Methoden, wie zum Beispiel auch der Business Health Index, der das ja gut mit durchführt, mit einer etwa 30-minütigen digitalen Datenerhebung und damit eine Datenfülle generiert, wo man vorher wochenlange Interviews brauchte. Also ganz interessant auch. Aber ich glaube, du hast vorhin schon den entscheidenden Punkt gebracht. Wichtig ist nicht nur die Methode, so sehr die Methode, da ist ja auch eine gewisse Freiheit gelassen, sondern natürlich das, was dann passiert.
Na, absolut. Und das ist auch ganz entscheidend, um nochmal so zu dem Kreislauf zu kommen. Du hast es am Anfang angesprochen. Es geht um die Analyse, es geht um die Beurteilung. Dann geht es aber auch um die Ableitung wirklich sinnvoller Maßnahmen. Da strugglen die meisten schon so, weil sie nicht genau wissen, naja, soll ich jetzt hier jedem, es ist so individuell, soll ich jetzt jedem etwas Individuelles bieten? Da sind wir wieder bei den Angeboten und Maßnahmen. Dann ist der Prozess aber immer auch noch nicht zu Ende, denn ich muss es ja auch analysieren, ob denn die Maßnahmen auch wirklich Wirkung erzielen. Deswegen ist so dieser gesamte Kreislauf nicht, und das ist so ein bisschen das Problem dieses Begriffs Gefährdungsbeurteilung. Der Prozess ist nicht beendet bei der Beurteilung der Gefährdungen. Und es ist so für viele so, okay, ich mache eine Befragung, dokumentiere das, was wir da alles haben an Belastungen und dann hefte ich es ab, weil ich das damit erledigt habe. Das ist es ja nicht. Und da muss man dann eben auf diesen Begriff nochmal komplett hinterfragen. Das funktioniert so nicht, glaube ich. Es hat zu großer Irre geführt. Aber natürlich auch die, die es verstanden haben, auch die strugglen am Ende zu sagen, was sind die richtigen Maßnahmen, wie kann ich die Wirksamkeit überprüfen? Und das ist am Ende natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt also die Analyse, die Datenerhebung, im besten Fall anonym, die ist ein erster und der entscheidende wichtige Schritt, aber danach muss noch viel passieren. Ne?
Ja, also wie du sagst, Partizipation, gemeinsam mit den Betroffenen, moderierte Gruppenprozesse, die Ursachen verstehen, um dann letzten Endes wirksame Lösungen zu entwickeln, letztendlich gemeinsam. Ja, was sind denn Fehler, die gemacht werden? Oder was schätzt du denn, was ist denn der größte Fehler bei der Durchführung?
Ja, also die meisten unterschätzen ja irgendwie auch so ein bisschen die Vorbereitung noch. Es geht ja um die Begrifflichkeit zum Beispiel, dass man sich gut überlegt, wie man es überhaupt ja benennen will, ob man es stigmatisiert so in einen Prozess einführt oder ob man in bestehende Themen auch mit einbindet, vielleicht auch in zum Beispiel den Aufbau eines Kennzahlenmanagementsystems, wo wir das auch immer wieder erleben, Kunden, die sagen so, wir wollen das da mitmachen oder wir haben generell vor, wir stecken mitten in der Transformation, in der Veränderung, Kulturprojekt daraus zu machen, dann verschwindet so ein bisschen auch diese ganze Dramatik des Ganzen. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Aber einer der größten Fehler, glaube ich, der immer wieder gemacht wird, man hört vielleicht, beziehungsweise man befragt die Menschen, aber hört dann nicht wirklich so richtig zu, ne? Oder man tut so, als ob, und dann am Ende passiert nicht richtig was. Das ist, glaube ich, einer der größten Fehler.
Naja, dann hat man wahrscheinlich am Ende sehr, sehr schöne, hübsche PDF-Auswertungen, aber ohne weitere Schritte, keine Rückmeldung, keine Maßnahmen, keine Veränderung. Das ist natürlich dann ein Boomerang, der mehr Enttäuschung, verursacht als positive Vorwärtsentwicklung. Ne?
Richtig, und es braucht ja das andere, es braucht Klarheit. Also was lernen wir aus dem, was wir da jetzt analysiert haben? Was wird jetzt geändert? Wer übernimmt auch jetzt hier Verantwortung, wo das noch gar nicht so jedem klar ist am Anfang? Führungskräfte hier einzubeziehen ist ganz wichtig. Sie sollen das machen, also es ist ihre Pflicht am Ende, die durch die Geschäftsführung an sie übertragen wird, sich darum zu kümmern, aber ihnen dann auch eben dementsprechend Unterstützung zu bieten, über Tools, über Erkenntnisse, über Unterstützung, Coaching, wie auch immer. Und das ist dann auch nicht so eine HR-Kür irgendwie so am Rande, macht das nochmal mit, sondern es ist ein gesamtunternehmerisches Thema einfach.
Ja, das klingt nicht danach, als wenn das ein Projekt für den Kalender ist, sondern wirklich eben tatsächlich Teil eines kontinuierlichen Veränderungsprozesses. Wichtig auch mit klaren Kennzahlen, messbarer Wirkung und oft oder meistens idealerweise auch einhergehend mit einem echten Kulturwandel. Ja. Und das ist ja eigentlich, und jetzt kommt der Gedanke auch des Ganzen, es ist von der Pflicht weg, zu einem strategischen Vorteil zu denken. Ja, wenn Unternehmen die Psyche ernst nehmen, dann gewinnen sie. Sie gewinnen mehr Klarheit über die wahren Engpässe, haben mehr Steuerungssicherheit, mehr Bindung letzten Endes auch der Mitarbeitenden und auch, gewinnen auch an Attraktivität.
Genau, weil man es eben machen muss, dann eben auch, und auch wenn es vernünftig werden soll, dann ist es sowieso ein gewisser, ich sag mal, Aufwand, der da betrieben werden muss. Aber man macht ja viele Dinge schon, man ist ja schon in der Entwicklung oft. Und dass man dann das miteinander kombiniert, ergibt nur Sinn. Man schafft Strukturen, ja, es ist im Prinzip eine Business Intelligence, die man aufbaut. Ja, wo laufen Dinge schief? Warum ist das so? Man analysiert ja Prozesse. Das hat ja viel mehr Wert, als man eigentlich denkt.
Ja, also mal konkret zusammengefasst, das ist also letzten Endes gesunde Arbeit kein Feel-Good-Projekt. Es geht hier um Zukunftssicherung. Es ist ein Wettbewerbsfaktor, es ist ein echtes Führungsinstrument vor allem hier. Aber Wolfgang, mal für die jetzt gefragt, die jetzt das noch gar nicht so kennen oder noch nicht durchgeführt haben, was kostet denn eigentlich so eine Umsetzung, sagen wir mal, für ein Unternehmen mit 250 Mitarbeitenden?
Ja, 250 Mitarbeitenden, roundabout 12.000 bis 18.000 Euro netto würde man schon veranschlagen. Da wäre dann die Analyse dabei, da würde man mit entsprechenden Führungskräften auch in Workshops gehen, Mitarbeitenden in Workshops gehen, Ergebnisse transparent kommunizieren, in der Vorbereitung Unterstützung erhalten. Das ist schon für den Betrag möglich. Und dann schiebt man natürlich etwas schon mit an. Deswegen eingebettet wäre sehr, 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 sehr wertvoll. Und wie an anderer Stelle auch schon angesprochen, das empfehlen wir eigentlich immer, dass man, wenn man das Thema jetzt wirklich neu oder wieder neu machen muss, weil es letzte Mal vielleicht vor 10 Jahren so ein bisschen gemacht wurde, dann sofort Nägel mit Köpfen auch zu machen. Dass man hier jetzt nicht dann eben die extra Beurteilung macht, ich sag's nochmal, Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen, gruseliger Begriff. Er steht nie so, man muss ihn so nicht verwenden, sondern dass man sagt, naja, wir führen direkt ich sag mal, ein integriertes Managementsystem ein, wo es um Kennzahlen generell geht, weil es sind Kennzahlen, die wir dort erheben, wo es auch um Business-Kennzahlen geht, wo vielleicht auch ein Kulturprojekt mit angeschoben werden kann oder unterstützt werden kann, wo es im HR-Prozesse gibt, die man ohnehin analysiert, soziale Faktoren, Führung, Miteinander, Kultur und so weiter. Das sind ja alles Themen, die in der GB Psych Inhalte sind und deswegen ein sehr, sehr wertvolles Instrument werden kann, und natürlich dann das Unternehmen ganz anders auch noch voranbringen. Wenn wir nur so zum Fazit kommen, würde das für mich vor allen Dingen bedeuten, dass wenn man die Pflicht dort erfüllt, dass sich da noch lange nichts, das heißt, dass man sich da, dass man da etwas verbessert hat. Das ist dann vielleicht ganz schön, dann kommt jemand vorbei und das ist auch wichtig, dass man da etwas getan hat, aber es ist nicht der Haken auf dem Formular, sag ich mal so, sondern das, was auch danach passiert, wie man damit umgeht.
Also eigentlich eine echte Chance, die Gelegenheit beim Schopf zu greifen, die ja sowieso gesetzlich verpflichtend ist und richtig was draus zu machen. Ja, die gute Nachricht vielleicht zum Schluss, es ist eigentlich einfacher, als viele denken. Wenn man es strukturiert angeht, beteiligt und auch mit klarer Führung angeht, dann ist es ein organischer, guter, logischer Prozess, der viel Vorteile hat nach
Ja,
hinten
und das
raus.
ist ja genau wie auch generell bei gesunder Arbeit. Es ist kein Selbstläufer, aber es ist auch kein Hexenwerk. Und sie beginnt eigentlich immer mit der Frage, was macht es bei uns eigentlich so schwer, gesund zu bleiben? Und nicht, ne? Was sind eigentlich die Faktoren, warum wir mal krank werden? Und was macht es auch leicht, gesund zu bleiben? Ich glaube, das ist wichtig, dass man das fragt.
Ja, und von dem Moment an, wo du diese Frage stellst und vor allem bereit bist, natürlich auch die Antwort zu hören, dann ist das Ganze kein Papiertiger, sondern dann kann es ein richtiger Gamechanger werden.
Ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal und das wird wieder ein Montag sein. Also, bis zum nächsten Mal.
Bis Montag.
Bis Montag.
Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere jetzt gern direkt unseren Podcast bei Apple Podcasts, Spotify oder in deiner Lieblings-Podcast-App, um keine Folge mehr zu verpassen und hinterlasse uns auch gern eine Bewertung.